Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. In der folgenden knappen halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechischsprachkurses. Doch zunächst wollen wir wieder einen Blick in die tschechische Geschichte werfen. Edvard Beneš, der ehemalige tschechoslowakische Staatspräsident, ist Held und Reizfigur zugleich. Es kommt nur darauf an, wen man fragt. Vor einigen Wochen haben wir hier in unseren Sendungen bereits über die sudetendeutsche Wahrnehmung von Beneš gesprochen. Nun beleuchten wir das Bild, das sich die tschechoslowakischen Bürger von ihrem Präsidenten gemacht haben. Und zwar in der Zeit ab dem Münchner Abkommen von 1938, als Beneš abdankte und vor allem während seiner triumphalen Rückkehr in die Nachkriegs-Tschechoslowakei. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Till Janzer.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Ende 1935 wird Edvard Beneš tschechoslowakischer Staatspräsident. Er ist Nachfolger des verstorbenen Staatsgründers Tomáš Garrigue Masaryk. Doch es sind aufreibende Zeiten. Die Tschechoslowakei gerät als demokratischer Staat in Mitteleuropa immer mehr in die Isolation. Der Druck von Hitlerdeutschland wächst und gipfelt in der Sudetenkrise im Jahr 1938. Die tschechoslowakische Politik muss sich dem deutschen Diktat beugen und nach dem Münchner Abkommen von Ende September des Jahres die Sudetengebiete abtreten. Kurz darauf reicht Staatspräsident Beneš seinen Rücktritt ein. In einer emotionalen Rede wendet er sich am 5. Oktober 1938 ein letztes Mal an seine
Bürger. Také loď v bouři.
Ich verlasse das Schiff nicht im Sturm. Ich glaube hingegen, dass in diesem Moment mein Opfer politisch notwendig ist, auch wenn das nicht heißt, dass ich meine Pflicht vergesse, weiter als Bürger und Patriot tätig zu sein. Ich wünsche Ihnen allen, der Republik und dem Volk, dass schon bald bessere Tage kommen.
Eine politische Niederlage, auch wenn sie nicht mehr zu vermeiden gewesen war, nachdem England und Frankreich eingeknickt waren. Kurz darauf emigriert der nun ehemalige Präsident nach Großbritannien, während auf die Tschechoslowakei noch Schlimmeres zukommen sollte, die Teilung des Staates und die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren unter deutscher Aufsicht. Michal Peer, Historiker vom Masaryk-Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, hat sich mit dem Bild Beneš in der tschechoslowakischen Gesellschaft beschäftigt. Zur Abdankung im Jahr 1938 sagt Peer:
Toto bylo Edvardu Benešovi vyčítáno v rámci české společnosti pomnichovo.
Edvard Beneš ist sein Verhalten durch die tschechische Gesellschaft nach dem Münchner Abkommen vorgeworfen worden, also während der sogenannten Zweiten Republik. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dies aber bereits vergessen. München symbolisierte einen Verrat. Der Verrat von München war ein Begriff in der tschechoslowakischen Gesellschaft, aber er wurde nicht mit Edvard Beneš in Verbindung gebracht. Auf der anderen Seite war für Beneš selbst das Münchner Abkommen ein sehr traumatisches Erlebnis. Sein ganzes restliches Leben hat er sich damit beschäftigt. Einige seiner Mitarbeiter haben ihm vorgeworfen, dies viel zu intensiv zu tun. Die tschechoslowakische Gesellschaft hat ihm dies aber nicht vorgeworfen.
Im Exil erklärte Edvard Beneš das Münchner Abkommen für ungültig und protestierte international gegen die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren. Er wurde zur Leitfigur des tschechoslowakischen Widerstandes gegen Hitler im Ausland und gründete die Exilregierung in London. Beneš erreichte, dass die Alliierten diese Regierung als rechtmäßig anerkannten. Im Dezember 1943 reiste er bereits in der Funktion als tschechoslowakischer Staatspräsident im Exil nach Moskau und unterschrieb einen Vertrag mit der Sowjetunion. Aus Moskau brach er auch im Frühjahr 1945 zu seiner Rückreise in die Tschechoslowakei auf.
Všude vidíme pražské a venkovské občany. Všechna okna, všechny balkony.
Überall Prager Bürger und Menschen aus dem Umland. In jedem Fenster, auf jedem Balkon und auf jedem Dach. Überall winkende Hände und Fahnen. Raketen fliegen über den Wenzelsplatz und die flammern in unseren Herzen. Unser Präsident, Dr. Edvard Beneš, du Teurer, du Geliebter.
Náš Präsident, Dr. Edvard Beneš, die Drahi, die Milovani.
Eine Radioreportage von der Rückkehr Beneš nach Prag am 16. Mai 1945. Der Reporter verfolgte die gesamte Ankunft vom Wilson-Bahnhof, dem heutigen Hauptbahnhof, bis ans Smetana-Ufer an der Moldau. Über 2 Stunden Spielzeit hat die Aufnahme, die im Archiv des Tschechoslowakischen Rundfunks erhalten geblieben ist. Historiker Michal Peer.
Bezpochyby návrat Edvarda Beneše byla triumfální cesta.
Ganz ohne Zweifel war die Rückkehr von Edvard Beneš ein Triumph, da er nach 6 bzw. 7 Jahren im Exil zurückkam. Zumindest die tschechische Gesellschaft setzte seine Rückkehr mit dem Kriegsende gleich und mit der Wiedererrichtung eines eigenständigen Staates. Die Rückkehr war aber eine lange Reise. Anfang April 1945 reiste Beneš in die bereits befreiten östlichen Teile des tschechoslowakischen Staates und verbrachte rund einen Monat in Košice. Im Mai kam er zuerst nach Bratislava und dann nach Brünn. Erst von dort brach er nach Prag auf. Dieser letzte Teil seiner Rückkehr aus Mähren nach Prag wurde der triumphalste Teil.
Der Exilpräsident wird im Juni 1946 auch zum ersten regulären Staatsoberhaupt nach dem Krieg gewählt. Umstritten ist zwischen deutschen und tschechischen Historikern, wie hoch sein Anteil an der Entscheidung war, die Deutschen nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei zu vertreiben. Während deutsche Historiker Edvard Beneš als treibende Kraft sehen, sind ihre tschechischen Kollegen zurückhaltender. Für das sudetendeutsche Bild Beneš nach dem Krieg ist die Vertreibung auch tatsächlich ausschlaggebend, nicht aber für sein Bild in der Tschechoslowakei.
Edvard Beneš je jakýmsi symbolem návratu.
Edvard Beneš ist dort ein Symbol für die Erneuerung der Tschechoslowakischen Republik. Beneš symbolisiert in dem Moment die Erste Republik, also die Tschechoslowakei aus der Zwischenkriegszeit, aber zugleich auch die Hoffnung für die Zukunft, dass die in der Folge bereits 3. Tschechoslowakische Republik auf demokratischen Idealen aufgebaut wird.
Darf man hier bereits von einem Kult um Edvard Beneš sprechen? Historiker Michal Peer hält das für gerechtfertigt.
Když se podíváme na nejrůznější oslavné básně.
Wenn man sich ansieht, welche Gedichte entstanden, die ihn gefeiert haben, wie sein Geburtstag öffentlich begangen wurde und wie einige seiner Reisen durchs Land begleitet wurden, dann zeugt das davon, dass er als Held angesehen wurde. Es lässt sich also in einem gewissen Sinn des Wortes von einem Kult sprechen.
Ich komme gerade von der Burg, vom Präsidenten der Republik. Ich kann Ihnen sagen, dass der Präsident alle meine Vorschläge ohne Änderungen angenommen hat.
So der kommunistische Parteivorsitzende Klement Gottwald, damals bereits tschechoslowakischer Premier, am 25. Februar 1948. Es ist der Auftakt zur Machtergreifung der Kommunisten, die über eine Regierungsumbildung führt. Klement Gottwald hatte Staatspräsident Beneš die Entlassung aller nicht-kommunistischen Minister vorgeschlagen und die Ernennung von Politikern seiner Partei. Dass Edvard Beneš diesem Schritt zugestimmt hat, bezeichnen tschechische Historiker heutzutage als einen schicksalshaften Fehler. Der Staatspräsident als Steigbügelhalter für die Kommunisten? Wie sahen dies aber damals die Bürger des Landes? Historiker Peer klärt auf.
Edvard Beneš v rámci české společnosti, alespoň části české společnosti.
Beneš wird zumindest von einem Teil der Gesellschaft seine Entscheidung vorgehalten, die im Februar 1948 die kommunistische Machtübernahme erleichtert hat und damit auch eine Umwandlung der Tschechoslowakei in einen kommunistischen Staat. Es ist aber ein Thema, das eine detaillierte Aufarbeitung nötig hätte. Auf der anderen Seite wurde Edvard Beneš trotzdem als Symbol der Demokratie verstanden. Und es ist interessant, dass er nach seiner Abdankung im Juni 1948 bis zu seinem Tod im September desselben Jahres als Symbol der Demokratie auf viele Weise geehrt wurde. Und sein Begräbnis im September 1948 wurde zu einer der letzten Äußerungen des freien Willens der damaligen tschechoslowakischen Gesellschaft.
Řekněme svobodné vůle dobové československé společnosti.
Selbst ein Jahr später organisierte sogar der gleichgeschaltete Gewerkschaftsdachverband die Revoluční odborové hnutí Busfahrten zu Beneš' Grab in die südböhmische Stadt Sezimovo Ústí. Für die Führung der kommunistischen Partei ein Angriff auf ihr Machtmonopol.
Snaha komunistů bylo Edvarda Beneše příliš nezmiňovat.
Ihre Taktik ist jetzt, Beneš möglichst nicht zu erwähnen. Eine Reihe von Straßen, die nach Beneš benannt worden waren, wird nach und nach umbenannt. Er wird als Vertreter der Bourgeoisie dargestellt. Die Kommunisten haben aber auch Angst vor dem Kult und ihre Vorgehensweise ist zweigeteilt und sehr vorsichtig. Deswegen entscheiden sie sich dafür, an Beneš einfach nicht zu erinnern, ihn vergessen zu machen. Aber je größer ihre Bemühungen sind, ihn vergessen zu machen, desto mehr wird innerhalb der Gesellschaft an ihn erinnert, so wie an Masaryk. Edvard Beneš wird als Schüler von Masaryk angesehen. In vielen Familien hängt damals weiterhin ein Porträt dieses Präsidenten oder Fotografien von ihm stehen in den Bücherregalen. Der Kult wird im Geheimen weiter gepflegt.
Takže ten kult se jakoby udržoval ve skrytu v podzemí, se stále udržoval.
Soweit unser Geschichtskapitel für heute. Das nächste schlagen wir dann schon im neuen Jahr 2012 auf. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. In der heutigen Lektion setzt sich Markéta Kachlíková mit einer Problematik auseinander, die zurzeit fortlaufend die Schlagzeilen in den Medien bestimmt. Denn heute hat sie eine Auswahl von Begriffen zum Thema Euro für Sie zusammengestellt. Mit ihrem Studio liest Martina Schneibergova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Einer der häufigsten Begriffe in der Berichterstattung der letzten Zeit ist der Euro.
Euro.
Dabei wird die europäische Währung meistens in Verbindungen mit Euro-Krise,
Krise Euro,
Schuldenkrise,
Dluhová krize,
beziehungsweise der Krise der Eurozone,
Krise Eurozone,
genannt und man sucht nach Wegen zur Euro-Rettung,
Záchrana Euro.
So schwer es der Euro im Leben hat, so schwer hat es dieses fremdartige Wort auch in der tschechischen Sprache. Die tschechische Bezeichnung für einen Euro lautet
Euro.
Es ist ein Neutrum und als solches wird es auch dekliniert. Im Deutschen nutzt man bei einer Menge Geld die Singularbezeichnung Euro, im Tschechischen wird aber ab 2 Euro die Pluralform gebraucht.
Euro.
Es gibt also 2 Euro,
2 Euro,
3 Euro,
3 Euro
und 4 Euro,
4 Euro.
Dies wäre aber zu einfach. Ab 5 nutzt man nämlich den Genitivplural und der heißt
Euro.
Also 5 Euro,
5 Euro
und so weiter und so fort. Der einsilbige Ausdruck
Euro
klingt allerdings ziemlich fremdartig und auch die Aussprache ist für die tschechische Zunge nicht ganz natürlich und angenehm. Daher kann man sehr oft auch andere Formen hören, wie zum Beispiel, ich habe 10 Euro.
Mam 10 Euro.
Dies ist allerdings falsch. Richtig wäre,
mam 10 Euro.
Dies ist wohl auch einer der Gründe, warum Tschechien bei der Annahme des Euro,
přijetí eura,
zögert. Die hiesige Währung, die Krone,
koruna,
die hinsichtlich des tschechischen Sprachsystems reibungslos funktioniert, bleibt sicherlich noch einige Jahre im Umlauf. Falls Sie keine
Korune,
Kronen haben und dennoch etwas kaufen wollen, so können Sie auch fragen,
Můžu platit v eurech?
Kann ich in Euro bezahlen? In einigen Geschäften ist es möglich und wird sogar angekündigt. Wir akzeptieren Euro.
Přijímáme eura.
Ergänzt durch den entsprechenden Kurs.
Kurs koruny k euro.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Riechen Sie es auch? Irgendwer bäckt im Haus. Vielleicht haben auch Sie gerade Ihre Küche in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Und während Sie gerade den Teig ausrollen, Sterne und Monde ausstechen oder die letzte Fuhre Plätzchen im Ofen brutzelt, erfahren Sie nun in unserem Kultursalon von Iris Riedel, wie es die Tschechen mit dem Backen vor Weihnachten halten. Sie hören die Wiederholung unserer Sendung vom vergangenen Jahr.
Sie Plätzchen?
Ja, Pfefferkuchen vor allem für die Kinder. Nein, weil ich das nicht kann und weil ich keine Zeit habe, weil ich so viel fürs Studium machen muss.
Nein, ich backe nicht. Das ist furchtbar schwer. Aber meine Mutter backt.
Naja, mehr als 5 Sorten werden wir es in diesem Jahr nicht. Vanillehörnchen, Pratzen, Vanuchka, Strudel. Ich mache das so wie meine Mutter, die aus Mähren stammte.
Ich? Ach, hören Sie auf.
Ja, ich muss Plätzchen backen. Das ist Tradition und ich mache es auch gern. Auch wenn es viel Arbeit ist, ich backe die Klassiker, Vanillehörnchen, Linseküchlein, Pratzen und gefüllte Nüsse.
In puncto Backen geht es in Tschechien traditionell zu, zumindest was die Herrschaft in der Küche anbelangt. Die hat allein die Frau. Auf der Beliebtheitsskala ganz oben rangieren Vanillehörnchen, also Vanillekipferl, dicht gefolgt vor den Pratzen. Dabei wird der Teig in kleine Förmchen gedrückt und darin gebacken. Die ebenfalls populären Linzer Küchlein sind ein Genuss, aber sehr aufwendig. Aus Mürbeteig sticht man Sterne oder Kreise aus und klebt sie nach dem Backen mit Marmelade zusammen. Und dann fehlt nur noch der Puderzuckerschnee obendrauf. Der Zucker gibt den tschechischen Weihnachtsplätzchen auch seinen Namen, Vánoční cukroví. Der Advent ist die Zeit des Wartens auf Jesu Geburt und deshalb eigentlich Fastenzeit. Wann also darf gekostet werden?
Natürlich müssen wir sie vor Weihnachten kosten. Und was nicht gegessen wird, kommt in die Kühltruhe. Vor Weihnachten schmeckt es am besten. Wir versuchen, die Plätzchen erst am Heiligen Abend zu essen. Mein Vater und ich fasten bis zum Abend. Gegen 5 gibt es dann Essen, wenn die ersten 3 Sterne am Himmel erscheinen. Und dann gibt es Suppe, Karpfen, Salat und zum Dessert natürlich Plätzchen.
Aber inzwischen brannten die Kerzen herunter und sie mussten sie löschen. Sie bliesen in die Flammen mit aller Kraft, bis keine einzige mehr brannte. Dann setzten sie sich an den Tisch, knackten Nüsse, knabberten Plätzchen, schälten Äpfel und gossen Blei. Und dann war es auch schon Mitternacht. Sie hörten Trompeten und Glocken. Der Kasper, Hurwinek und Spabel nahmen ihre Laternen und gingen durch die Schneewehen zur Mitternachtsmesse.
Plätzchen sind zwar das Erste, an das man denkt, wenn von Weihnachtsgebäck die Rede ist, aber sie sind nicht als Erste dran. Noch im November werden die Berničky, die tschechischen Pfefferkuchen, gebacken und in Büchsen oder Tongefäße gepackt, damit sie bis Weihnachten gut durchgezogen sind.
Der Lebkuchenmann ist zu uns gekommen. Kommt, kommt, ihr Mädchen, den Burschen Marzipan zu kaufen.
Wer schon einmal auf einem tschechischen Weihnachtsmarkt war, dem sind bestimmt die Stände mit dekorierten Pfefferkuchen aufgefallen. Jeder für sich ist ein kleines Kunstwerk. Durch zierliche Striche aus weißem Zuckerguss werden die Schweinchen, Nikoläuse und Blumenkörbchen erst sichtbar, die in dem jeweiligen Pfefferkuchen stecken. Zum Essen aber sind sie viel zu schade. Sie zieren den tschechischen Weihnachtsbaum.
In meiner Heimatstadt Kostelec an der Moldau fand der Weihnachtsbaum erst in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts Verbreitung. Und zwar dadurch, dass die Familie Schwarzenberg auf ihrem Schloss armen Kindern Weihnachtsgebäck und Kerzen vom Weihnachtsbaum einer riesigen Tanne gaben. Zu Hause haben wir damit dann unseren eigenen kleinen Baum geschmückt.
Der Weihnachtsbaum vertrieb Stück für Stück die traditionelle Krippe aus der Weihnachtsstube. Jung wie der stachelige Wächter der Weihnachtsstube ist auch das Plätzchenbacken. Letzteres kam erst Ende des 19. Jahrhunderts in Tschechien auf. Die Hausfrau war angehalten, entweder 7 oder 13 Sorten zu backen, was wohl mit der mystischen Bedeutung der Zahlen zusammenhängt. Zuerst gab es das feine Gebäck nur bei wohlhabenden Familien in der Stadt. Später bog man auch auf dem Land einfache Plätzchenvarianten. Aber auch schon vor dem 19. Jahrhundert wurde für Weihnachten gebacken. Aus dem 14. Jahrhundert ist eine Schrift eines Benediktiners erhalten, in dem er 5 Bräuche zur Weihnachtszeit beschreibt.
Der 4. Brauch ist der, dass die Leute am Vorabend der Geburt des Herrn weißes Brot zu sich nehmen, Warnotschka oder Kuchen. Ältere legen dann aus gutem Glauben ein Tuch auf den Tisch, darauf das Brot und daneben ein Messer und erlaubten damit dem Gesinde, sich nach Belieben davon abzuschneiden und auch den Armen zu geben. Aber leider versucht auch hier der Teufel die Sinne zu verwirren. Wie ich gehört habe, legen einige Christen das Brot nicht zur Ehre und zur Erinnerung an Christi Kindheit auf den Tisch, sondern damit die Götzen kämen und davon essen.
Hier spricht der Mönch die heidnischen Weihnachtsbräuche an, die zu dieser Zeit in den Menschen noch fest verwurzelt waren und in Konkurrenz zum relativ jungen Christentum standen. Warnotschka, das Weihnachtsbrot, ist süßes Brot und in Tschechien das ganze Jahr über beliebt. Aber zu Weihnachten versuchen sich viele selbst an dieser hohen Kunst der tschechischen Küche. Der Laib wird aus 9 Teigstreben geflochten. Die unteren 4 symbolisieren die 4 Elemente. Die mittleren stehen für den menschlichen Verstand, das Gefühl und den Willen. Die oberen Streifen verbandeln Liebe und Macht.
Vánoce, Vánoce přichází, zpívejme přátelé, po roce Vánoce, Vánoce přichází.
Weihnachten kommt, singen wir Freunde, Weihnachten kommt voller Glück und Freude. Unsere Tante bäckt schon ewig für Weihnachten Warnotschka. Wir fragen nicht nach, aber wenigstens haben wir etwas, um die Katze zu füttern.
Vielleicht waren Sie schon einmal zur Weihnachtszeit in den USA und haben dort Moravian Cookies, also mährische Plätzchen, angeboten bekommen. Diese beweisen, dass auch das Backen von Lebkuchen eine althergekommene tschechische Tradition ist. Denn die Moravian Cookies sind mit den böhmischen Brüdern nach Amerika gekommen. In Tschechien wurden die evangelischen Christen in der Zeit der Gegenreformation verfolgt und verstreuten sich so über den Erdball. Mährische Lebkuchen zeugen von den großen Seereisen, die unternommen wurden, um neue Handelsrouten zu erschließen. Die Entdecker brachten nicht nur Karten mit weniger weißen Flecken nach Europa, sondern auch exotische Gewürze. Ingwer, Zimt und Zuckerrübensirup verleihen den mährischen Lebkuchen ihren typischen Geschmack. Sie werden papierdünn ausgerollt und tragen deshalb auch den Namen dünnste Kekse der Welt. Nicht alle Mitglieder der böhmischen Brüder machten sich gleich auf eine so weite Reise. Einige fanden Zuflucht im sächsischen Erzgebirge. Auch dort führte die Brüdergemeinde einen weihnachtlichen Brauch ein, den Herrnhuter Stern, dessen zahlreiche Zacken in alle Richtungen des Universums zeigen sollen. Genauso wie den Stern gibt es auch die Lebkuchen heute noch. Und nicht nur in den USA. In Tschechien heißen sie Sázvorky, Ingwerplätzchen.
So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit. In der Küche riecht es lecker, ähnlich wie beim Zuckerbäcker. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit.
In der Passage u Nováku, unweit vom Prager Wenzelsplatz, gehen jedem bei einem unschuldigen Schaufensterbummel die Augen über. Creme- und Schokoladentörtchen verziert mit Früchten und Glasur stehen in Reihe und Glied, wobei die Reihen kein Ende nehmen. Das ist die französische Konditorei von Nadine und Jean-François Mousseau. Aber die beiden bieten nicht nur französische Leckerbissen an.
Das ist ganz normal, den Kunden auch dieses Gebäck anzubieten. Es ist so berühmt und wir verfeinern die Traditionenrezepte dann noch ein bisschen. Hier sehen Sie Vanillehörnchen, die wir noch mit Schokolade überziehen. Und hier sind die Kuchen aus den Förmchen und die Linzerkekse.
Die Konditorei hat ein volles Bestellbuch. Alles Kunden, die auf traditionelles Weihnachtsgebäck Wert legen, aber selbst keine Zeit haben, es herzustellen. Manchmal bringen die Kunden die Rezepte ihrer Verwandten, nach denen dann gebacken werden soll. Aber auch die Mousseaus können zu Weihnachten die verstaubten Backbücher ihrer Ahnen hervorziehen.
Wir haben eine französische und eine tschechische Vorgeschichte. Einer unserer Großväter stammt aus Tschechien und war auch Konditor. Und deshalb haben wir auch die alten Rezepte. Wir backen 18 verschiedene Sorten. Das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Schade, dass gemeinsam mit den Rezepten nicht auch die Symbolik und das Wissen über die Ursprünge in die Neuzeit hinübergerettet wurden. Die moderne Hausfrau oder auch der moderne Hausmann gehen auf in ihrer Rolle als Herrscher über Nudelholz und Backschüssel. Sie sind ständig auf der Jagd nach neuen Varianten, sei es in Zeitschriften oder im Internet. Die werden dann mit den Kollegen auf Erfolg und Misserfolg ausgewertet. Aber auch das hat Tradition, wie Ladislav Dvorský im Buch Weihnachten in der tschechischen Kultur anmerkt.
Das Interesse an der gastronomischen und Konsumproblematik entspringt zwar einer Überbewertung der materiellen Sinne von Weihnachten, aber machen wir uns nichts vor. Lebensmittel, ihre Verwendung und Verarbeitung, das ist ein Konversationsthema so alt wie die Konversation selbst. Es macht Konflikte vergessen, eint und verbindet. Der Mensch ist das, was er atmet, aber noch mehr, was er isst.
Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 17. Dezember 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání Rádia Pre...